bisschen totenstill. Aus dem Alltag eines Bestatters. Ein Podcast mit Jessica Blöhm und Volker Winkels.
Und los geht's schon wieder. Eine neue Folge, kein bisschen totenstill. 5 Wochen ist unsere letzte Folge her. Jetzt sind wir wieder am Start, Volker und ich. Und zwar, also zu einer ganz denkwürdigen Folge für uns, denn Volker, eigentlich brauchen wir jetzt so einen Happy Birthday Jingle, denn uns gibt's schon 2 Jahre.
Ja, Wahnsinn, ne? Also erstmal ein Tag zusammen, aber Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Vor allem, wir wollten ja nur mal ein bisschen spielen, weißt du? Wir wollten ja nicht beißen und zack, sind wir drin, ne?
Ja, wir haben das auch gar nicht so ernst gemeint und jetzt sind schon 2 Jahre.
Und vor allen Dingen, wo ich mich sehr darüber wundere, man meint ja immer, gut, wir zwei plaudern ja sowieso gerne, ne? Aber du glaubst nicht, aus welchen Ecken ich da angequatscht werde, ne? Das ist schon Wahnsinn. Ich freue mich natürlich sehr darüber, weil ich auch so ein bisschen Unterricht im Bestattungswesen sein soll, ne?
Also wir freuen uns, wenn ihr uns anquatscht, in jeglicher Weise. 12.000 Mal wurden unsere Folgen schon runtergeladen und angehört. Boah. Und das finden wir für unseren kleinen Podcast, der so gar nicht beworben wird, außer auf unserer kleinen, feinen Instagram-Seite und per Mondpropaganda, sind wir doch schon recht stolz auf dieses
Ja, Ergebnis, du in deinem Keller und ich in meiner Küche. Ne? Das klappt hervorragend irgendwie, oder?
Draußen sind es irgendwie 31 Grad. Volker wollte gerade noch mal so schön in seinen Pool springen und sagt gerade, Poolpumpe kaputt. Das war nichts.
Na, da hätte ich ja weinen können, ne? Aber der ist jetzt wieder ganz.
Oh, herrlich, ey. Ja, das sind so die kleinen Freuden des Bestatters im Alltag.
Wenn alles gut gehen würde, dann wäre das aber auch irgendwie langweilig, oder? Und ja, ich liebe es, wenn meine Frau sagt, das müssen wir reparieren. Das finde ich so schön.
Das ist ein schöner Satz, ne?
Ja, ich liebe ihn.
Dann denkt man auch wieder, ja gut, wenn das unsere einzigen Probleme sind, eine kaputte Poolpumpe, dann hat man es ganz gut getroffen, ne?
Ja. Ach klar, sicher. Also man muss sich ja nur rechts oder links umschauen. Da weiß man, dass die Poolpumpe das kleinste Problem ist.
Also in diesem Sinne, wir danken euch sehr für 2 Jahre Treue und wir haben noch nicht vor, aufzuhören. Es gibt genügend Futter, das stellen wir auch immer wieder fest, wenn wir euch mal um so ein bisschen Input bitten. Und da werden wir auch einiges wieder verwursten in dieser Folge. Volker, heute ist Tag der Biotonne.
Der Biotonne. Aha.
Ich musste ein bisschen schmunzeln vorhin, als ich im Auto saß, weil das auch Thema in meinem Lieblingsradiosender war. Klar. Tag der Biotonne. Und der Moderator sagte so schön einen Satz, den gebe ich jetzt einfach mal so ungefiltert an dich weiter. Ich glaube, es war einfach nur geckig gemeint. Er wird es nicht ernst gemeint haben, aber ich fand es schon ulkig. Er meinte so, warum stinkt es eigentlich schlimmer, wenn man an einer Biotonne vorbeifährt bei diesen Temperaturen, als wenn man über einen Friedhof läuft?
Ja.
Und da habe ich nur gedacht, was genau denkt er, was da passiert auf dem Friedhof?
Das ist ja, da aber die Frage ist ja berechtigt, ne?
Ja gut, also Thema Verwesen bei diesen Temperaturen habe ich auch gedacht, wir machen mal so einen richtig, richtig schön passenden Einstieg zum Thema Tag der Biotonne und zum Thema 31 Grad draußen. Volker, wie lange hält so ein toter Körper durch, wenn er bei diesen Temperaturen einfach mal so an der frischen Luft liegt?
Ja, das wird nicht lang gut gehen dadurch, weil der nicht alleine bleibt. Ne? Ratzfatz sind ja die Fliegen da, aber wo ich mich immer viel, also ich finde es eigentlich gut, dass es auch einen Tag der Biotonne gibt. Ich bin ja echt platt. Aber was mich so manchmal wundert, ich hatte ja erzählt, dass ich über 30 Jahre vor die Polizei gefahren bin. Und was mich so manchmal wundert, der Geruch, der geht einem nicht mehr aus der Nase, das kann ich euch versprechen. Und dann, wenn dann so Mehrfamilienhäuser sind und die Zeitungen, die Post stapelt sich, man kommt unten rein und denkt, ach, hier muss ja wohl einer sein. Dass die Leute dann sagen, ja, da habe ich ja nicht mitgekriegt. Und noch besser finde ich ja die Leute, wenn das so im Fernsehen ist und die sagen, dann, ja, liegt so ein süßlicher Geruch in der Luft. Also der süßliche Geruch, den ich so in der Nase habe, wenn ich hier Karamellbonbons mache, hat aber da schon mal gar nichts mehr mit zu tun. Dagegen ist sogar eine Biotonne mal eben ein bisschen Parfüm. Ne?
Das ist total interessant, weil es wird immer als süßlicher Geruch beschrieben. Mm. Wenn du es mit deinen Worten beschreiben müsstest, was für Begriffe würdest du da eher treffend finden, um so eine richtig verweste, so einen richtig verwesten Körper zu beschreiben.
Also ich muss jetzt sagen, ich höre ja vielleicht auch Kinder zu, du leid jetzt mal, aber der Geruch ist schon, der geht schon durch Mark und Bein. Wobei ich da so persönlich gar kein Problem mit habe. Und ich rate auch immer allen angehenden Bestattern, sich da keinen Tigerbalm oder so hat unter der Nase zu schmieren, wie man so schön im Fernsehen immer sieht. Wir haben gar nicht so viele Geruchsrezeptoren. Das heißt, ich ziehe 3-4 Mal richtig, also atme ein Und dann ist das Thema durch, nimmt man den Geruch gar nicht mehr so wahr. Hast du jetzt aber Tigerbalm unter der Nase, dann hast du mal viel Spaß und dreimal weh, der kommt dann eine Schleimhäute, dann bist du aber schön am Weinen. Und bei den Hunden ist es ja was anderes, die sind ja so nach 20, 30 Minuten out of order, wenn die mit der Nase arbeiten. Aber wir haben das in 3-4 Zügen geschafft, dann sind wir über den Geruch drüber. Ne? Und dann der größte Fehler, der bei Neulingen gemacht wird, die atmen durch den Mund. Das ist fatal, weil wir haben diese Geschmacksrezeptoren, die auf der Zunge sind. Da kommst du nach Hause, dann kannst du essen und trinken, was du möchtest. Ich verspreche dir, den Geschmack, den hast du auch echt auf der Zunge. Ne? Also das ist ein Tipp von mir. Als alten Hasen, lasst es sein. Das ist ekelhaft.
Ja, ich kann es mir nicht vorstellen. Oder ich kann es
nicht nachempfinden. Leg doch einfach mal einen Kotelett im Kühlschrank, machst du den langsamen Prozess. Der Geruch, der nach ein paar Tagen schon kommt, dann weißt du so ungefähr, in welche Richtung das geht. Und dann mach mal 1000 und dann bist du aber schon ganz weit vorne. Ne?
Also so eine gammelige Hähnchenbrust oder sowas.
Ja.
Ne? So
und ist das süß? Ist das süß? Boah.
Nee, das ist riecht darum einfach wie schon mal gegessen oder keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Das
und darum finde ich das immer schön, wenn die Leute sagen, da war so ein süßlicher Geruch. Also wenn Omas backen oder wenn man Karamellbonbons macht oder Pudding, dann ist ein süßlicher Geruch oder ein Kuchen. Aber das, da ist nichts Süßliches dran.
Das war jetzt ein schöner Einstieg für euch alle, ne? Können wir uns vorstellen. So die
ich hoffe, ihr esst gerade nicht.
Zum Tag der Biotonne konnten wir uns diesen kleinen Einschub leider überhaupt nicht verkneifen.
Das ist dann eigentlich auch noch dabei, ne? Tag der Biotonne.
Ja, Tag der Biotonne. Fand ich übrigens, kleiner Einschub am Rande, total interessant, weil sie dann, hatten sie dann kurz danach jemanden von den Entsorgungsbetrieben zugeschaltet, also der sich fachmännisch um das Entsorgen von Biomüll kümmert. Und der wurde dann gefragt, was man denn bei diesen Temperaturen am besten machen könnte. Und da lassen sich am Ende wahrscheinlich dann auch Parallelen ziehen. Also da gab es natürlich zuerst die Frage, warum stinkt so eine Biotonne so fürchterlich bei diesen Temperaturen? Und dann sagte der, naja, also das ist halt grundsätzlich ein Problem, ist einfach, wenn man flüssige Sachen in eine Biotonne schmeißt. Also oder Sachen, die sehr viel, ja sage ich mal, Saft oder sowas enthalten. Und dann ist der Deckel zu. Sagt er. Ja. Das ist, dann kommt da kein richtiger Sauerstoff dran und das produziert natürlich Maden bis zum Umfallen, aus denen dann irgendwie Mücken werden. Und er sagt, es ist sehr ratsam, wenn man auf so einen frischen Biomüll immer mal so ein bisschen Rasenschnitt oder sowas, so Gartenabfälle drauf haut und die Biotonne immer so einen kleinen Spalt offen lässt. Dann,
ja, aber wenn man jetzt mal überlegt, wenn jetzt die Leute schon sagen, eine Biotonne riecht unangenehm, ja, dann möchte ich die aber nicht mit dem anderen Geruch konfrontieren. Da wird es aber schon mal bitterböse. Mhm. Dann nehmen die dem nächsten Näschen, wenn sie an die Tonnen vorbeigehen, damit sie was anderes in der Nase kriegen.
Genau, das ist ja dagegen dann schon angenehm, genau. Wir wollten auch auf Bitten von euch oder von Einzelnen, die uns geschrieben haben, noch mal so ein bisschen was einstreuen zum Thema Pleiten, Pech und Pannen bei einem Bestatter, Volker. Mhm. Wir haben in den vergangenen Folgen, in den letzten 2 Jahren, dieses Thema immer mal wieder kurz angeschnitten. Es gab durchaus ulkige Szenarien, die du uns geschildert hast, von wilden Prügeleien, solche Sachen. Ich weiß von dir, dass es durchaus öfter mal passiert, dass so eine Bestattung, dann so eine Zeremonie doch ein bisschen anders abläuft, als man sich das vorgestellt hat. Kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen, was dir schon so alles widerfahren ist?
Also es fängt an, dass Leute kommen, laufen hinter der Sarg her oder hinter der Urne und am Grab begreifen sie auf einmal, ja, das ist ja gar nicht die Beerdigung, wo ich hin wollte. Das finde ich dann immer das finde ich immer herrlich. Ne? Und gerade hier am Land ist es ja mal, dass das nicht so ganz eng getaktet ist. In der Stadt kann das schon mal passieren. Der war ja auch schon in Düsseldorf oder Gladbach, dann haben die so einen Halbstundenrhythmus, dass die Leute sich da schon mal verlaufen. Ja, das mag ja sein. Ne? Aber wenn es dann schon eine Einäscherung ist und die laufen hinterm Sarg her, ja, dann ist dann so, wo ich dann so denke, wir sind am Ende. Das gibt keinen mehr hier.
Aber ist das dann auch so, dass die dann tatsächlich manchmal dann Leute zu dir hinkommen und sagen, ist das hier eigentlich der Günther oder nee, ist dieser
Günther? Wir haben ja so Namensschilder annehmen, Kondolenzbriefe und so dann auch an. Ne? Oder wenn da Leute sind, die schlecht zu Fuß sind oder so, dann helfen wir denen ja. Und dann saß er die ganze Zeit und der sagte, der hatte immer so eine Rückkopplung von seinem Hörgerät. Und dann fing er dann zu erzählen, und ich sage, hören Sie mal, das ist doch, wir haben hier gerade eine Frau beerdigt, wie kommen Sie denn drauf? Ach, Sette, ist das eine Frau? Ja, sag ich. Ja, da wollte ich doch ja nicht hin. Und dann guckt er mich an und sagt, jetzt habe ich die Blumen aber auch schon reingeworfen. Ja, ich hole sie nicht mehr raus.
Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr.
Ja, da hast du schon immer so Dinger bei. Ne? Oder hier mit diesen Elektro-Rollstühlen, die finde ich auch mal klasse. Da hat einer einen Handbetriebenen gehabt und ist jetzt auf Elektro umgestiegen. Ich finde das ja super, ne? Muss man ja ganz ehrlich sagen. Ne? Und dann stehen wir ja am Grab und warten da drauf, dass die ihre Röschen und so, da geben wir dann in der Hand. Und wenn dann Leute mit Rollatoren oder Rollstühle kommen, dann gehen wir ganz nah an das Grab dran, aber ich halte immer einen Fuß davor, damit die mir nicht da, weißt du, was ich meine? Da sind die
nicht
auch
da reinfahren.
Ja, da bringt ja nichts, ne? Noch sind sie nicht dran. Auf jeden Fall. Dann stand da einer und wartete die Schlange ab. Das fand ich gut. Und dann tat er den Vorwärtsgang rein. Und ich hatte die Blume schon. Und dann ging er, da war er mir vorbei. Da habe ich nachgeguckt. Ich denke, das kann jetzt aber nicht wahr sein, oder? Und dann hörte man auf Dialekt, hüp, hüp, das Ding hält nicht mehr.
Wo ist er denn?
Der ist einfach am Grab vorbeigefahren, an der Weg in die Leute rein. Der hat dann sozusagen mit dem Rollstuhl so eine Amokfahrt gestartet. Das kann ja passieren. Ne?
Aber da bricht dann auch gerne mal Gelächter aus oder so?
Ich versuche immer ernst zu bleiben, weil die Angehörigen, das ist ja eine Situation, die erzeugt natürlich eine gewisse Komik, das muss man ja wohl auch mal sagen. Ich bin ja auch nur aus Fleisch und Blut und habe, glaube ich, ein bisschen Humor, aber im Kopf, da kann ich schon sagen, da kriege ich Tourette. Da könnte ich mich so wegschmeißen. Aber außen hin bist du mal immer schön brav. Und dann läuft da noch meistens schon ein Mitarbeiter oder ich selber da hinterher und guckt, ob man die Situation wieder geklärt kriegt. Ne? Danach, da kann es schon mal sein, dass man ein leichtes Lächeln auf den Lippen hat. Und vor allen Dingen, wenn ich dann jetzt am Grab stehe und die andere beobachten, da hat, und ich muss wohl ziemlich geistreich dabei aus der Wäsche geschaut haben, wie der wie so ein Formel-1-Auto an mir vorbeigeflogen kam. Ne? Das Beste war mit dem Blümchen, da sind sogar die Blätter abgefallen. So schoss der an mir vorbei, herrlich. Aber du kannst ja nichts machen. Ne? Du bleibst einfach mal still stehen und davon kommt halt der Nächste die Blume. Was willst du machen?
Das gibt es nicht. Ja, aber ich glaube auch, das ist halt so, Bestattung, das ist halt auch so ein prädestinierter Moment dafür, dass irgendwie Leute ungewollt in irgendwelche Fettnäpfchen reintreten oder sowas, ne?
Kann ich mir vorstellen. Das passiert jedem überall. Das passiert im Restaurant, das wird wahrscheinlich bei euch im Fernsehen auch so sein oder im Radio. Bei einer Beerdigung fällt es natürlich eher auf, ne? Muss man auch mal so sagen, ne? Aber passieren kann es immer. Und ich glaube auch, mit der Rollschleim mir vorbeigeschossen kam, der hat sich ja bestimmt auch anders vorgestellt. Ne? So schnell wollte er nicht tschö sagen, glaube ich.
Das ist ja dann natürlich auch, du rechnest ja mit allem, aber nicht, dass der jetzt hier an dir vorbei.
Jetzt mal meinen Blick sehen müssen, weil ich dachte, das sollte jetzt mal langsamer werden. Und schon war der weg, ne? Und räumte das Feld von hinten auf, wie man so schön sagt. Ich wollte gerade sagen, das sind aber, meine Güte, noch passiert halt. Ne? Aber wie gesagt, das war einer von den Trauergästen, die sehr schnell tschö gesagt haben. Ne? Da war so goodbye Drive-In, sage ich mal vorsichtig. Ne?
Genau. Ist nicht mal mehr das Blümchen losgeworden, ist auch schön.
Nein, das habe ich dann für den erledigt. Fahr mal weiter, ich mache das schon.
Ja, du hast gerade gesagt, das ist natürlich dein Job, da in dem Moment auch also die Fassung zu bewahren. Das ist wichtig für alle. Ne?
Regel Nummer 1, Ruhe bewahren.
Genau, Ruhe bewahren, so ist es. Ne? Man selber hat im Kopf Tourette, wie du so schön gesagt hast.
Und ja, sicher. Wenn das jetzt nicht eine Beerdigung gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich Muskelkater vor Lachen gehabt, ne? Muss man sagen. Und vor allem die weit aufgerissenen Augen dabei. Ne? Also diese Bilder vergesse ich so schnell nicht. Wir haben einen Eingefangenen gekriegt und haben uns dann später auch mal mit der Rollschuh beschäftigt und haben dem gezeigt, da gibt es auch Hase und Schildkröte. Und so weiter. Ne?
Aber auch wenn, genau, Hase und Schildkröte.
Das wusste ich auch nicht. Das habe ich erst gesehen, weil er war am Fluchen wie ein roher Spatz. Und dann habe ich gesagt, wir haben ja noch Blumen. Wenn jetzt mal alle weg sind, dann ist die Gefahr geringer, dass du nochmal welche vorne aufhebst. Dann kommst du halt nochmal, ist ja kein Problem. Und da haben wir uns das angeguckt und dann habe ich halt gesehen, du kannst tatsächlich umstellen auf Hase und Schildkröte. Und dann habe ich mir gesagt, das war so eine Beerdigung, da kann man ruhig mal eine Schildkröte nehmen. Das geht schon.
Darf ein bisschen langsamer sein.
Kannst ruhig mal langsamer machen, genau. Stell dir mal vor, der geht vorne an, da hast du ja die Kette ab, wenn du am Grab bist. Das ist ja Sport.
Ja, ich glaube, ich habe es auch auf Instagram geteilt. Genau, daraufhin kamen nämlich auch so ein paar Reaktionen von euch tatsächlich. Ein großartiges Video habe ich gesehen, ein kurzes, das war eine irische Bestattung. Und da hatte dann jemand gefilmt, als tatsächlich die Situation war, dass alle dann am Grab sich verabschieden durften. Und dann hat sich der Verstorbene aber einen groß, also wie ich finde, großartigen Gag
zum Schluss. Ach so, wo Schluss. Der aus dem Sarg spricht, ne?
Aus dem Sarg spricht. Ich musste mir dieses Video ja dreimal angucken, weil ich habe mich einfach auch bepinkelt über diese Idee. Also das muss ich jetzt einfach mal sagen. Der hatte zu Lebzeiten noch was aufgenommen. Das wurde dann tatsächlich, ich weiß nicht, ob der Bestatter hat wahrscheinlich dann irgendwie noch eine Box unten im, also es kam ja definitiv von unten, ne?
So. Ja, das ist auch schon, kannst du eine Vorsorge regeln. Bis jetzt war noch keiner bei mir, aber das kann man regeln, klar, sicher.
Kann man ja alles haarklein besprechen.
Es gibt ja viele, die besprechen jetzt schon zu Lebzeiten für ihre Enkelkinder oder Kinder oder so, besprechen die ja auch Bänder. Also von der Seite her, das ist aber wieder so typisch Engländer, ne? Die sind ja sowieso ganz anders unterwegs.
Die sind ja ganz anders drauf. Und für alle, die das Video nicht gesehen haben, beschreibe ich es euch kurz und wir werden es auf Instagram jetzt auch nochmal euch zeigen, die Tage. Da hört man also, wie es auf einmal klopft, ne, so auf Holz und alle sind vollkommen irritiert und dann hörst du ihn rufen und sagt, was ist hier los? Macht mal einer die Tür auf? Was soll das? Nee, jetzt ist es soweit. Ist es wirklich jetzt soweit? Liege ich jetzt wirklich hier im Kasten oder was? Und dann immer dieses Geklopfe dazwischen. Ich fand das so erstmal amüsant und auch rührend, weil derjenige, der da mit Handy gefilmt hat, der hat dann ja auch so die Reaktionen abgefilmt. Und es war wirklich, du konntest merken, am Anfang waren da einige Leute so gespannt und guckten, also so nach dem Motto, dürfte ich jetzt hier lachen? Also ist das jetzt hier erlaubt? Aber offensichtlich war das zu Lebzeiten so ein Mensch, der sich für so eine Art von Gag wahrscheinlich nie zu schade war. Und alle sind irgendwann kollektiv angefangen mitzulachen, also nicht jetzt laut schallend, sondern alle haben geschmunzelt und gekichert. Und das fand ich eine so herzerwärmende Art, sich zu verabschieden von Familie und Freunden. Das erfordert auch Mut, finde ich.
Ne? Das muss ich aber auch ganz ehrlich sagen. Jetzt überleg schon mal, was der Mann, oder wenn er, erstens muss der ja schon ein Freund vom Humor gewesen sein. Also sonst käme es ja nicht auf diese Idee. Ne? Aber jetzt überleg doch mal, was der Mann erreicht hat. Das sind ja jetzt schon ein paar Jahre her, wo das passiert. Das ist gar nicht mal so taufrisch. Und sogar heute geht das Ding immer noch viral, wo die da am Grab stehen und gucken sich an. Und glaub es mir, das, was der da abgezogen hat, ja, das ist mehr wie jede Zeitungsanzeige. Da kann ich aber sagen, ne? Also da muss ich sagen, wie ich das damals gesehen habe, natürlich habe ich Engelchen und Teufelchen auf der Schulter, aber jetzt bin ich ja sowieso weltweit verbandelt mit meinem Beruf und andere Länder, andere Kulturen und Sitten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, passt das auch irgendwie zu dem Landstrich, das passt zu den Menschen da, aber die Gesichter fand ich auch geil, muss man sagen. Die haben wahrscheinlich genau das Gleiche gehabt wie ich. Erstmal Tourette im Kopf, was geht hier gerade ab? Ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das witzig, wie ich das gesehen habe. Und das machst du ja nicht mit irgendeiner Beerdigung, sondern das ist eine Beerdigung, die hast du selber geplant, der muss es ja auch selber besprochen haben und. Aber also ein größeres Ausrufezeichen, wie der das gesetzt hat, das geht ja nicht mehr. Also muss man sagen, der hat sich selber ein Denkmal gesetzt, der Mann.
Wie oft erlebst du das, Volker, dass tatsächlich gelacht wird auf einer Beerdigung?
Immer wieder. Ja. Immer wieder. Ja, das merke ich aber auch bei den Trauerreden. Mir ist es ja immer sehr wichtig, Ecken und Kanten müssen erwähnt werden. Jeder Mensch hat auch so seinen eigenen Humor oder seine Eigenart. Ne? Sei es sein Dialekt, sei es irgendwas Verschrobenes, wo man dann so im Nachgedenkt, wo die Leute auch lachen, auch bei der Beerdigung. Ich habe es auch schon mal gehabt, haben die Leute geklatscht vor Lachen. Aber jetzt nicht, weil ich so schön gesprochen habe, ist mal Blödsinn, sondern exakt da war der Nerv getroffen. Und das ist ja eigentlich das, was man auch machen sollte. Ne? Wir verabschieden uns ja von einer Persönlichkeit. Und da ist ja mal egal, wie er ist, aber das ist eine Persönlichkeit. So, von der Seite darf gelacht werden, darf geklatscht werden, darf geweint werden. Das ist eine Verabschiedung. Ne? Und von der Seite her, ich finde das auch immer schön. Kriege ich Gänsehaut bei sowas.
Ja, das finde ich auch. Das macht so lebendig und das gehört ja eben zum Menschsein auch dazu.
Ja, sicher.
Auch zu einem Abschied, ne? Dass man auch irgendwie
die
humorvollen Seiten.
Ja, ich hatte mal eine Beerdigung von jemandem, der hat immer geflucht wie so ein Rohrspatz. Jeder hat sich darüber aufgeregt. Wie das Fluchen aber vorbei war, hat es auch jeder vermisst. Und dann ist das ja, was ich immer sage, nehmt das doch einfach mal so, wie es ist. Das kann auch schön sein. Das hängt immer davon ab, von welcher Seite man es betrachtet. Ne?
Ja, und wenn man dann diese Sache mit dem Fluchen dann als Redner, Rednerin anspricht, dann erkennen sich ja auch alle darin wieder. Ne? Ja, weil klar, alle wissen, sicher. Ja, ach siehst du, ne? Genau das war's.
Und vor allen Dingen machen sie das auch alle. Ne?
Genau. Ja.
Machen ja alle. Spannend. Das ist ja auch nichts Schlechtes. Und was mir aufgefallen ist danach, wie ich das damit eingebaut hatte, dann immer so, ja, Ja, das vermisse ich auch. Viele hatten das ja gar nicht ausgesprochen. Einige sagten, ich vermisse das irgendwie, es ist ruhig. Ne? Und dann sind die anderen aber auch auf der Zug aufgesprungen. Das ist ja, was ich immer sage, ja, traut euch mal ein bisschen mehr, euch selbst zu sein. Wenn ihr meint, ihr müsst fluchen, dann macht doch, ist doch ja. Da wird wenigstens auf der Beerdigung drüber gesprochen.
Stichwort Bestattungen, Beerdigungen organisieren hat uns auch noch eine tolle Frage erreicht, die wir jetzt hier auch nochmal besprechen wollen, von der Nadine. An dieser Stelle liebe Grüße, die hat uns über Insta geschrieben. Und die hat tatsächlich auch einen persönlichen Bezug zu dir, Volker, denn die hat tatsächlich schon beide Elternteile verloren und hat sich da aber bei dir sehr gut aufgehoben gefühlt. Das an der Stelle. Und die hat sich über eine Sache gewundert und da würden wir auch ganz gerne nochmal deine Meinung dazu einholen. Die sagte nämlich, mir ist in den letzten Monaten wieder vermehrt aufgefallen, dass in den Todesanzeigen, also wir sprechen hier über die Anzeigen in der Zeitung, die Adresse der Betroffenen steht. Zuletzt war das bei meinen Nachbarn der Fall. Warum wird davon nicht einheitlich, also von allen Bestattern, abgeraten? Das schreibt sie nämlich hier nochmal, dass ihr auf jeden Fall davon abgeraten habt, dass eine Adresse auftaucht in der Zeitung. Genau, also der Hintergrund ist, man macht es Einbrechern ziemlich leicht dann im Zweifel, ne? Wenn dann auch noch ein Datum für die Beerdigung, Bestattung da steht.
Ja, und vor allen Dingen macht man es ja sowieso einem leicht, die Zeitungsanzeige, die erscheint nämlich auch immer online. Und das ist, was die Leute immer ganz gerne vergessen. Das heißt, wir wissen gar nicht, wer liest das genau. Werden jetzt in der Zeitung, dann hast du eine Auflage und dann weißt du, so und so viel tausend Haushalte werden erreicht. Aber bei diesem Online sieht das schon ein bisschen anders aus. Ne? Das Problem ist ganz einfach, Geburtsdaten, da stehen Namen drunter. Jeder schreit hier über Datenschutz. Aber da steht dann eigentlich immer alles drin. Und da passe ich ein bisschen mit auf, aus einem ganz einfachen Grund. Wir nehmen die Kondolenzanschrift von uns. Wer in der Gegend wohnt, weiß schon, wer gestorben ist und gibt auch diese Trauerkarten und so was in der Regel persönlich ab. Aber das Problem ist, wenn es Leute sind, die man eigentlich gar nicht so da haben will. Ne? Und darum rate ich da immer wieder von. Aber das ist einfach brandgefährlich. Aber wenn ich mir so die Zeitungsannonce sowieso manchmal durchlese, dann steht dann oben drüber, statt jeder besonderen Anzeige, halt bestimmt auch schon mal jeder gelesen. Jetzt frage ich mich aber doch mal ein bisschen, so eine Anzeige der Zeitung, ist das keine besondere Anzeige? Ich verstehe das nie so genau. Ne? Gerade in Zeitungsannoncen, da werden so viele Dinger reingepackt. Wir bitten von Beileidsbekundungen am Grabe abzusehen. Das ist auch so ein Klassiker. Wenn die Angehörigen, das sind ja die Ersten, die am Grab sind, wenn die weggehen, da kann gar keiner sein Beileid bekunden. Aber das Nächste ist, das ist ja aus einer Empfindung raus, weit vor der Beerdigung. Das heißt, es stirbt jemand, dann gehst du zum Bestatter, dann besprichst du alles, dann werden die Drucksachen erstellt und dann kommt eine Zeitung. Wenn man hingeht und so etwas forciert und pusht, was ist dann am Tag der Beerdigung, wenn man doch mal geknuffelt werden möchte? Da hat man sich ja die Türe zugemacht. Ne? Und das Nächste ist, die Leute wissen auch gar nicht so, wie sie sich verhalten sollen. Weißt du, ich gebe einfach viel zu viel da rein, dass die Leute, die kriegen ja quasi Denken abgenommen. Wenn ich nicht an dem Tag der Beisetzung Beileidsbekundung kommen möchte, dann gehe ich vom Grab weg. Da brauche ich dann nicht reinzuschreiben.
Das ist so simpel, ja.
Ja, das ist ganz simpel. Und was mich wirklich dann immer so wundert, ist, wenn da steht, statt jeder besonderen Anzeige in der Zeitung, ich würde mal sagen, das ist eine besondere Anzeige. Ne? Genau wie statt Karten braucht man da gar nicht reinzuschreiben. Das ist eine Anzeige, man hat die so zu nehmen, wie sie ist. Entweder geht man hin oder nicht. Die Leute haben immer so das Bedürfnis, sich zu erklären. Das brauchen die nicht. Na, und da sehe ich so meine Pflicht als Bestatter drin, habe ich natürlich auch oft. Dann sagen die, aber das haben die und die gemacht, aber wir sind ja nicht die und die.
Exakt.
Geht doch hin und denkt mal an euch, wenn er jetzt hingeht, keine Beileidsbekundungen. Jetzt kommen da Leute, wo du gar nicht mit gerechnet hast und die du gerne mal drücken würdest, dann lass die doch. Mach die doch nicht die Türe zu, gehen kannst du immer noch. Oder?
Das sehe ich auch so. Und das ist tatsächlich aber auch ein Punkt, den ich auch im Bekannten- und Freundeskreis schon gehört und erlebt habe, wenn jemand verstorben ist und auch besonders, wenn es jemand Enges war, also jetzt, ich sag mal so, als Mitte 40-Jährige, wenn dann Menschen schon ihre Eltern verlieren, jetzt so, also was ja durchaus passieren kann, dann habe ich das auch schon gehört, oh Gott, das ist, dann gibt mir da Hinz und Kunz die Hand, wie schrecklich, und dann stehe ich da Spalier und so. Und das war mein gleicher Gedanke, den du gerade auch hattest. Ich habe gesagt, dann geh doch. Und dann hieß es aber immer, das ist so wahnsinnig unfreundlich, wenn man dann geht. Und ich so,
aber
nein,
die Leute
nicht.
Zu sagen, ich möchte deine Hand nicht haben, ist nicht unfreundlich.
Da muss man auch nicht Spalier stehen oder sowas. Ja. Also ich habe gesagt, erst einmal, das mag ganz früher so gewesen sein, dass man die Dinge so gemacht hat. Ne? Ja, darüber haben wir ja hier im Podcast auch schon sehr oft gesprochen, über die Dinge, die man so gemacht hat. Also ich glaube nicht, dass es einem irgendjemand krumm nehmen würde, ja, der auf diese Beerdigung geht und weiß, diese Frau da vorne hat jetzt gerade ihre Mutter verloren. Mhm. So, die stand jetzt als erstes oder mit als zweites am Grab und stützt jetzt vielleicht noch den Papa, der tief in Trauer ist. Mhm. Und die gehen jetzt einfach, die verlassen diesen Ort und gehen, weiß der Geier wohin, vielleicht ins Café, wo man sich noch mit dem engsten Familienkreis trifft oder so. Mhm. Da ist doch dann niemand beleidigt. Also das finde ich irgendwie, da geht im Kopf der Leute viel ab. Ne?
Also ich muss sagen, Corona war Fluch und Segen zugleich. Seit Corona sieht das so aus, dass die Beerdigungen noch mal individueller sind. Ne? Und jeder macht das eigentlich mittlerweile nach seiner Fasson. Und da finde ich auch gut. Zum Beispiel, wenn ich lese, bitte für schwarzer Kleidung Abstand zu nehmen. Da finde ich gut. Muss ganz ehrlich sagen, wenn nicht, also wenn ich mal da oben vom Schöpfer trete oder was weiß ich, wo ich hin dackel, da braucht auch keiner im schwarzen Anzug zu stehen oder im schwarzen Kostüm. Erst recht nicht bei dem Wetter. Liebe Leute, lasst es. Aber wenn es einer war, der es mag, soll er es machen. Das sind so für mich so Sachen, die passen. Genau wie mit dieser Trauerrede, wo ich sage, da will er mal gelacht und andere Musik gehört. Finde ich schön. Aber was ich nicht mag, ist Menschen so zu gängeln. Ne? Keine Blumen spenden, dieses nicht, jenes nicht. Oh, da tue ich mir immer schwer mit, aus einem ganz einfachen Grund. Jeder drückt sein Beileid auf seine Art und Weise aus. Und das ist ja auch gut. Dann sollte man, wenn man so gar nichts möchte, ja, dann sollte man doch nicht in der Zeitung setzen. Ne? Und dann ist es halt so. Ne? Aber das ist vielleicht auch meine verschrobene Einstellung. Wer weiß es. Aber ich bin halt kein Fan davon. Übrigens, danke Nadine für die tolle Frage. Finde ich gut.
Wir halten fest, weniger ist manchmal mehr in so einer Traueranzeige.
Absolut.
Also ne, an vorderster Front natürlich Adresse oder detaillierte Daten zur Beerdigung.
Ja, doch, die Zeitraum und Ort sollte drin stehen. Aber wie gesagt, Kondolenzanschrift wäre ja dann der Bestatter. Und da, was du jetzt eben sagst, wenn die Privatadresse ist, dann eine Traueranschrift. Ne? Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich rate immer davon ab, da die Traueranschrift zu veröffentlichen. Hat aber den bitteren Beigeschmack, weil der mittlerweile online ist. Ne? Früher war es nicht online, da war eine andere Geschichte. Ne?
Ja, das macht die Kombination ist halt das Problem. Ne? Also natürlich müssen die Leute wissen, wann können wir da zur Beerdigung hinkommen. Das ist klar, vor allen Dingen, wenn es einfach nicht mehr wie früher. Also man erreicht ja auch nicht alle Leute mit solchen Karten.
Nein.
Ne? Und dann ist das
oft eben auch sparen wichtig. Die Leute aber, sich dann aber auch, muss man ja auch sagen. Ne? Aber ist ja auch nicht schlimm. Also ich habe da gar keinen Stress mit, wenn die Leute sagen, nee, wir mischen keine Karten. Gut, dann ist das so.
Ja, dann ist das so.
Ich bin ja kein Kartenhändler.
Nee, das stimmt. Ist das denn immer noch so, dass es eigentlich im Prinzip nur diese zwei Verbreitungswege gibt, einer Totenanzeige? Nein. Was für Verbreitungswege gibt es noch? Also es gibt Karten, natürlich Zeitung, online. Und
ich sage nur WhatsApp.
Ist das, also ich habe mich nicht getraut, das auszusprechen, aber ist das wirklich so?
Ja, aber jetzt sei doch mal ganz ehrlich, damit erreichst du die Leute, die du erreichen willst. Und ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich habe da auch gar kein Problem mit. Wir sind schon in die Jungen und haben dann, wir müssen ja in den Sterbefall sowieso einpflegen, dann gehen wir hin und basteln da, machen wie so eine Zeitungssendung halt. Da kriegen die dann das PDF und dann schicken die Leute das so rum. Du musst mal überlegen, wenn ich jetzt über meine Beerdigung spreche, also meine Frau kann machen, was sie will, dann ist es doch gut, aber mir ist doch viel wichtiger, dass meine Familie Butter auf dem Brot hat, anstatt da irgendwelche Karten in irgendeinem Schuhkarton verschwinden. Die Verbreitungswege, die sind mittlerweile ganz anders geworden. Und ich muss sagen, ich persönlich habe da auch gar kein Problem mit. Man kann ja nicht hingehen, das Moderne annehmen, aber für solche Fälle verteufeln. Ne?
Ja, du hast recht.
So sehen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, spar das Geld, wenn er wollt. Das ist doch vollkommen richtig. Also, wenn die Leute das machen, ich freue mich, logischerweise. Aber wenn sie nicht machen, ist das für mich auch vollkommen okay. Ich kann ja nicht den Leuten sagen, mach es individuell und so, wie es jetzt zu euch passt. Und dann sage ich, aber Karten verschickt, dann müsst ihr schon, ne? Das passt ja nicht. Weißt du, was ich meine? Wenn schon, dann konsequent. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da gar kein Problem mit. Gar nicht. Weil die werden ja nur, die Einladungen werden ja dann wirklich nur dahin geschickt, wo die Angehörigen da
möchten. Wo sie hin sollen. Ne? Natürlich.
Muss man sagen.
Also im Prinzip ist es ja auch so, eine Totenanzeige. Ja klar, habe ich auch schon, ich habe tatsächlich auch schon Totenanzeigen per WhatsApp bekommen, aber dann war es eher so, dass, da muss ich jetzt tatsächlich dazu sagen, irgendjemand das gesehen hat online in einer Zeitung und es dann irgendwie gescreenshottet hat und dann rumgeschickt hat.
Ja.
Aber dass man
aber ist dann nichts anderes, oder?
Ja klar, ja, ich meine, warum soll man es nicht machen? Du hast natürlich vollkommen recht.
Weißt du, das Problem ist immer, wenn sich was Neues anbahnt.
Mhm.
Ne? Dann sind die Leute erstmal am Schlucken und dann sagen alles Alte ist schön, ich mag Traditionen, ich mag das wirklich, aber ich mag auch das Neue. Ne? Wenn, dann muss man allen Seiten offen sagen, so, okay, natürlich habe ich auch nicht schlecht gestaunt, wie das so langsam losging, aber ich finde cool. Also wenn man konsequent ist, dann bitte schon ganz. Ne? Und jetzt überlege ich mal, Drucksachen, Briefmarken, jetzt rechne ich mal alles hoch.
Ist teuer.
So. Soll ich mal sagen, da kann sie mit der Familie aber richtig lecker von essen gehen. Und
das reicht, ja.
Aber die dürfen bei mir nur machen, wenn ich eingeladen werde zum Essen. Da muss ich jetzt dabei sein.
Nee, Quatsch. Aber das ist auch tatsächlich so, wir haben jetzt gerade vor einiger Zeit erst von einem sehr engen guten Freund von uns, der auch Trauzeuge war zu unserer Hochzeit, der hat seine Mutter verloren und da haben wir noch klassisch eine Karte bekommen.
Mhm.
Da muss ich allerdings auch dazu sagen, das war für mich schon was Besonderes. Ich wusste ja, dass die Frau verstorben war. Und ich wusste auch, wie sehr die Familie an ihr gehangen hatte. Sie war auch schon alt, alles gut, aber es ging dann irgendwie doch unerwartet schnell. Hm. Und es war schon so ein Moment, der mich auch irgendwie ergriffen hat. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also mich hätte es natürlich auch gepackt, wenn ich das per WhatsApp bekommen hätte. Aber das haptisch in der Hand, klassisch wie früher, ne? Mit dieser wirklich, also das sind ja dann auch durchaus edle Karten, sage ich mal,
klar,
wenn man das will. Ne?
So. Ja klar, da gibt es alles
Mögliche. War das schon auch ein Moment, der hat mich, also das in der Hand zu halten, wahrscheinlich auch deshalb, weil das nicht mehr so gang und gäbe ist, hat mich das schon mehr angefasst, als es wahrscheinlich getan hätte, wenn es eine
Du schmeißt dann nicht weg.
Nein, das, da ist man so gar nicht in der Lage zu.
Ja, genau.
Auf der anderen Seite gebe ich dir recht, die Frau ist jetzt unter der Erde.
Jetzt habe ich mal eine Frage, ich höre das so oft. Was ist unter der Erde? Ich verstehe gar nicht.
Ja, du.
Das, weißt du, wie oft ich das höre?
In der Erde.
Ja, unter der Erde. Das ist so unter der Erde. Dann denke ich, du weißt ja, dass ich Gräber mache. Weißt du, dass ich schon extra tief gegraben habe, aber da ist auch nichts. Ich finde
immer nur Erde. Ist immer noch Erde, ne? Ist immer noch Erde.
Achte mal drauf. Weißt du, wie viele Leute das sagen?
Natürlich, klar. Ja,
unter die Erde, dann gucke ich immer, ich denke, ja, was ist denn da? Ich finde da niemanden. Ne?
Ja, oder auch irgendwie Radieschen von unten gucken, finde ich auch.
Ja, dann ist
das
ist okay.
Das stimmt ja tatsächlich. Ja.
Aber muss ich gerade sagen, auch genau wie Gras von unten schauen, dann ist alles okay.
Das stimmt.
Aber weißt du, du bist da gar nicht mal die Einzige, weißt du, wie viele ich da kenne, die sagen, ja, jetzt ist er auch unter der Erde. Ja, aber wo
ist er? Das ist so umgangssprachlich, ne?
Ja, tatsächlich.
Ja, das ist tatsächlich, hat sich das so festge...
Ich sage es nie, aus einem ganz einfachen Grund, weil er mich echt beschäftigt. Ne?
Ja, klar.
Aber unter die Erde ist so eine Aussage, da kriege ich immer sofort ein Grinsen, da denke ich, da irgendwann kriege ich raus, was unter der Erde ist, da will ich auch mal hin.
Ja, aber das Ulkige ist, wenn du jetzt anfangen würdest, also ich habe mir ja sehr viel angewöhnt schon durch, dass ich dich kenne.
Oh ja,
oh ja. Ja, also ihr wisst das ja, der Volker, ja, sind ja auch schon durchaus Passagen aus diesem Podcast, aus dem Rohmaterial rausgeschnitten worden, wo man dann hört, wie Volker mich dann nochmal wieder ermahnt und sagt, jetzt ist keine Leiche, ne?
Genau. Das ist eine Verstorbene, Punkt.
Genau. Und, aber wenn ich jetzt demnächst ankomme und sage so, ja, okay, dann ist der auch in der Erde, dann verstehen die Leute das wahrscheinlich nicht, wenn ich dann sage, der ist ja jetzt auch in der Erde.
Ist ja das ist tatsächlich die Mehrheit.
Ja, unter der Erde, Mensch.
Ja, aber weißt du, wie oft ich das höre? Dann ist er auch unter der Erde. Ich sage immer, ich mache selber Gräber. Ich habe noch nichts gefunden, was unter der Erde ist. Magma vielleicht, aber so tief kann ich nicht spargern. Ne?
Ich meine, du bist halt auch einfach der Knaller. Du erwischt einen auch einfach immer kalt mit solchen Sätzen.
Das machen die aber wirklich alle. Ich kann dir sagen, das ist genau wie wenn du dann am Bäcker gehst. Ne? Wenn ich schon beim Bäcker bin, dann sage ich, ich hätte gern 10 Brötchen. Dann fragen die normal, ist da, wenn sie bekloppt haben, nehme ich da auch noch 2 von.
Ja.
Natürlich normal. Ich wusste gar nicht, dass die Brötchen die IQ-Test macht. Das war mir total neu. Oder wenn ich schon mal sage, so beim Bäcker, wenn die 2 verschiedene, darf ich die in einer Tüte tun? Ist ja, wenn sie sich vertragen, machen sie mal. Vielleicht höre ich genau hin, ich weiß es nicht. Ich muss mir das abgewöhnen.
Ja, du hast aber auch Spaß dran, die Leute da mal eben kurz zu verwirren. Das weiß ich durchaus zu schätzen an dir.
Aber das ist auch wahr, oder? Sag mal, unter die Erde.
Du hast recht. Ja, gut. Also geil, aber das ist jetzt auch sowas, wenn mir jetzt demnächst noch mal einer daherkommt und diesen Satz sagt, ne, dann mache ich so den Klugscheißer, da kannst du jetzt schon drauf an.
Also, da gehst du mal hin, verschränkst die Arme so, da sagst du, was ich dir jetzt noch mal sagen muss.
Was ist denn denn? Was ist denn unter der Erde?
Oh, ich sag mir das mal. Was ist denn da? Genau, mit dem Dialekt, was du jetzt gerade hattest, genau das. Weißt du, so schön den Ruhrpott raus, zack, was ist denn da?
Hab ich nie verstanden. Oh, herrlich.
Ja, ja. Aber das hörst du oft. Glaub es mir, du bist wirklich nicht die Einzige. Das habe ich schon so oft gehört. Ja. Ich gehe da gar nicht drauf ein. Meistens nicht. Manchmal erwische ich mich, dann denke ich noch, sag nichts und ich höre meine Stimme, wie sie aus dem Mund kommt. Da weiß ich, Mensch, du wolltest doch nichts sagen.
Ja, also wenn euch dazu noch was einfällt, wer weiß, wenn ihr noch tiefer drüber nachdenkt, was euch zum Thema Bestattung noch an lustigen Floskeln und Redewendungen daherkommt, schreibt sie uns gerne. Wir pflücken sie hier gerne auseinander. Oder besser gesagt, der Volker.
Ich warte schon.
Volker, so zum Ende unserer Folge. Dir stehen relativ, also Stress kennst du ja nicht, aber du hast zwei volle Wochen vor dir, sage ich jetzt mal. Wir hatten nämlich
aber schon viele geplant. Harte Wochen hinter mir.
Das stimmt, aber ich wollte so ein bisschen eher inhaltlich darauf eingehen. Wir wollten nämlich ursprünglich erst nächste Woche
die neue Folge aufnehmen. Sorry. Ja.
Und das ist überhaupt nicht, überhaupt gar kein Drama. Jetzt haben wir uns heute getroffen, das ist genauso schön. Nimm uns mal mit. Du warst, glaube ich, letzte Woche auch kurzfristig, hast in Münnerstadt ausgeholfen.
Ja,
es ist viel los bei dir im Moment. Und damit will ich sagen, vieles außerhalb eures normalen Bestattungshausalltags. Ja, du bist viel unterwegs.
Also ich glaube, wenn ich am Ende des Jahres, wenn ich viel Glück habe, wenn es so weitergeht, kann ich genau sagen, ich habe mich zweimal gestritten. Am 1. Januar und im Silvester, weil mehr war ich gar nicht zu Hause. Ja. Einmal dieses Dead Body Management hält mich richtig schön auf Trab. Immer mehr Institutionen, da halte ich Training und Manöver ab und Zertifizierungsprogramme. Dann Institut für Thanatopraxie, mache ich also Inhouse-Schulungen. Die sind meistens über das Wochenende. Na, da bin ich halt auch weg. Und jetzt steht die Interschutz und die BEFA vor der Tür. Die BEFA ist die Bestatterfachmesse, die ist in Düsseldorf. Und die Interschutz geht eine ganze Woche. Die ist für alle Hilfsorganisationen, helfende Berufe, die ist in Hannover. Und da bin ich die ganze Woche über mit Deskare und dem BDB-Notfallteam, also Bundesverband Deutscher Bestatter, Notfallteam und präsentiere dann mal unsere Arbeit und mache dann halt da auch der ein oder andere Gespräch wegen diesem Dead-Body-Management-Training, was ich da so abgebe. Ne? Und dann heißt, ich bin halt viel unterwegs. Ne? Jetzt habe ich wieder einen Anruf gekriegt. Im Kongo ist ja dann Ebola ausgebrochen und man sieht es ja jetzt jeden Tag in den Nachrichten, die Zahlen, die gehen natürlich ordentlich nach oben. Da halte ich gerade auch Schulungen ab, von wegen mit Kleidung, Vorgehensweisen und. Und das Problem im Kongo ist nun mal, da sind sehr viele Menschen, die sind erstens der Tradition komplett verhaftet, das ist eine ganz klare Sache. Und das Nächste ist, man muss ja uns überlegen, da ist die Schulbildung ja auch eine ganz andere. Ne? In diesen Camps hast du ja sehr viel Bilder, weil die gar nicht lesen und schreiben können. Das hat auch teilweise mit den unterschiedlichen Sprachen zu tun. Und die wollen ihre Toten haben. Aber wenn du jetzt hingehst und würdest einen Ebola-Verstorbenen rausgeben, kann ich dir sagen, dann brennt die Hütte auf kurz oder lang, weil das ist hoch ansteckend, da kannst du gar nicht machen. Und da bin ich jetzt auch gerade paar Leute fitter machen und eventuell sogar mal selber da runter. Ne? Mal schauen.
Also wir haben da, glaube ich, alle in Corona-Zeiten noch mal viel dazugelernt, glaube ich, wir alle. Ne? Wenn wir über das Thema verstorbene Bestattung reden, natürlich, also diese Beschränkungen, die es gab, Trauergruppen, damit man sich als Angehörige nicht zu nahe kam. Aber es ging ja auch immer darum, Verstorbene sind durchaus in der Lage, so ein Virus noch weiter zu übertragen.
Oh ja.
Und da sind wir, glaube ich, alle ein Stück weit schlauer geworden in dieser Zeit auch. Ebola ist ja dann auch nochmal ein Virus, was ein unfassbar, ja, muss man sagen, grausames Potenzial birgt. Also es ist einfach eine wahnsinnig hohe Sterberate bei den Menschen, auf jeden Fall in Afrika.
Ja, vor allen Dingen ganz schlecht, das hätte es aber überall. Wenn es überall schwappen sollte, dann kann ich ja sagen, dann schreiben wir mal richtig rote Zahlen. Das Problem ist ganz einfach, Unwissenheit schützt vor Krankheit nicht. Ich sehe das Problem, was die Aufklärung angeht. Ja, da sehe ich schon mal ein großes Problem. Das Nächste ist, da kommt jetzt natürlich wieder Brauchtum und Tradition. Die sind es gewohnt, ihre Verstorbenen selber zu beerdigen. Die haben jetzt, glaube ich, so ein französisches Camp mal eben ganz kurzerhand abgefackelt, weil die dann nicht an die Verstorbenen rein konnten.
Okay.
Oh ja. Und man muss uns überlegen, die Menschen sind ja nicht böse, ist ein totaler Schluss. Die verstehen es einfach nur nicht. So, man muss überlegen, das hat man ja während Corona auch. Ne? Und jeder bildet sich ja dann über das Internet weiter, wie man so schön sagt. Ne? Ich gebe ja auch so Cholera-Training und sowas. Und ihr glaubt gar nicht, wie oft wir manchmal an so einer Katastrophe vorbeischippern. Weil wir sind globaler geworden. Da reicht ja eigentlich auch der Virus und Bakterien. Jetzt überleg mal, wo kriegen wir Kleidung her, Nahrung, bla bla bla. Ne? Es gibt ja
durch wie viele Prinzip, Hände geht das?
Ja, ja. Es gibt keine Grenzen mehr, muss man sich mal immer bewusst machen.
Ne? Nehmen wir uns mal ganz praktisch mit, wie behandelt man oder wie bestattet man einen an Ebola verstorbenen Menschen denn richtig?
Ich kann dir sagen, das hat mit gar nichts mehr damit zu tun, was ich eigentlich gerne mache. Ne? Also richtig versorgen. Also da kommst du mal nicht mehr auf die Idee, die Herrschen zu machen und rasieren hier und dann. Da kann ich dir sagen, am besten ist es Überdruckanzüge. Ne? Und dann, das sind Einmalanzüge und die liegen, glaube ich, so um die 5.000 bis 8.000 Euro, nur damit du ungefähr mal weißt, wovon wir hier gerade sprechen.
Den hast du dann an? Reden wir über sowas?
Über die Bestatter, ja. Genau. Also das sind jetzt keine reinen Bestatter. Das Problem ist ja bei so einer Pandemie, dann werden ja Leute ausgebildet. Die musst du erstmal scharf machen, damit die mal überhaupt wissen, was da los ist. Ne? Das sind ja auch nur Menschen. Dann werden die auf einmal in so Maleranzüge gestopft, die schon gut sind. Also die WHO hat da die Finger drin. Und da kenne ich ja auch einige, die sind schon sehr gut. Da darf man jetzt auch nicht runterspielen. Ne?
Nur also Volker, da muss ich aber noch mal kurz rein, dass wir das richtig verstehen. Also was du damit meinst, ist, dass auf einen Schlag es einfach so viele Verstorbene gibt, dass einfach Menschen, die, ich sag mal, berufsfremd sind, die nichts mit dem Beruf des Bestatters zu tun haben, jetzt schnell einfach in diese Rolle mit rein müssen. Also wir erinnern uns an die Bilder aus Bergamo in Italien zum Beispiel, wo dann das Militär Mengen wirklich an Corona-Toten da abtransportieren musste.
Da ist es aber
kein
Militär mehr. Ne? Da sind einfach Zivilbevölkerung, wo man gesagt hat, so pass mal auf, du hast schon mal einen Kamm und ein Messer und eine Gabel in der Hand gehabt, jetzt komm mal eben her. Ja. Ist auch vollkommen richtig so, aus einem ganz einfachen Grund und das ist auch elementar wichtig. Wenn wir jetzt da runterfliegen würden mit einem Trupp Spezialisten, ne, da kommen wir da an, spielen uns ein bisschen auf und tun die Leute da mal kurz runter machen. Das darf gar nicht sein. So wie die das machen, ist das vollkommen richtig. Nehmt euch Leute aus der Bevölkerung. Das sind nämlich die besten Mittelsmänner, wie man so schön sagt. Wenn ich jetzt hinkomme und ich mache das so professionell, wie es sein muss, ich glaube, dann brennt da nicht nur ein Zelt, dann brennen da etliche Zelte. Mhm. Es ist elementar wichtig, sich die Bevölkerung mit reinzunehmen, den Brauchtum mit reinzunehmen, die Tradition mit reinzunehmen. Was aber auch elementar wichtig ist, die absolut höchste Vorsicht walten zu lassen.
Ja, damit das heißt, sich weiter
ich muss die Bevölkerung erstmal dahin kriegen, dass die überhaupt verstehen, wie gefährlich das ist.
Ja. Ne?
Und du hast auch gar keine andere Wahl. Wie willst du das denn machen? Auswärtiges Amt, ja, davon ab. Die sind ja mehr oder minder auf sich alleine gestellt. Und dann kommen halt so Leute wie ich dann und sagen dann, ja, mir ist eigentlich letztendlich egal, ich mach mit. Ne? Das sind dann wie Ärzte ohne Grenzen sitzen mit dem Boot.
Auf eigenes Risiko.
Ja. Da musst du immer mit rechnen. Ne? Aber gerade das macht dich ja so richtig vorsichtig. Komm mit allen Ländern gut klar und mit allen Menschen gut klar. Und wenn man dann hinkommt da auf Augenhöhe, dann dürften doch gar nicht so viele Fremde rumspringen, damit die Bevölkerung nicht das Gefühl hat, jetzt kommen die, ne, räumen die auf, sagen uns, was wir zu tun haben. Das darf gar nicht sein, da musst du schon richtig
vorsichtig. Man muss da behutsam vorgehen und man muss den Leuten klar machen, wir sind hier, um euch zu helfen. Ne?
Ganz genau. Und wenn dann zu viele da sind, kommt dann ein ganz anderes Gefühl rüber.
Ja, natürlich.
Weil das ist jetzt nicht so wie hier, ich wähle mal die 110 und dann kommen da ein paar Leute, die mir helfen. Das sieht da schon ein bisschen anders aus. Ne?
Aber jetzt gehen wir nochmal zurück an die Stelle, du hast diesen Spezialanzug an und bist jetzt vor diesem Verstorbenen, der offensichtlich an Ebola verstorben ist. Wie genau behandelst du den jetzt?
Da kann ich dir sagen, der wird in Tücher eingeschlagen. Dann wird richtig gut Desinfektionsmittel, das Tuch wird regelrecht darin getränkt. Ne? Entweder in einem Zinkeinsatz, es gibt aber auch so Foliensärge, da kommt er dann rein und wird dann zugeschweißt. Der darf auch gar nicht mehr aufgemacht werden. Ne? Der badet also quasi in Desinfektionsmittel. Ich persönlich, wenn ich so Hochinfektiöse habe, spritzt das noch in beide Nasenlöcher, Mundhöhle, also alle Körperöffnungen kommt nochmal da rein, damit die Bakterien, Viren und alles, was so da ist, da bei Ebola sind ja Viren, dass die mal ordentlich beschäftigt sind. Ne? dann einschlagen und glaube es mir, wir reden noch von ein paar Liter, richtig schön tränken, einschweißen, zumachen und nie wieder aufmachen. Ne? Das ist jetzt nun mal leider so. Und jetzt geh mal hin. Ich predige die ganze Zeit davon, wie wichtig das ist, zu begreifen, was da passiert ist. Ne? Und dann kommen da welche und sagen, nee, da gehst du jetzt nicht mehr dran. Das ist der Hexenkessel, wo die Leute da gerade drauf stehen. Ne? Und jetzt nochmal, ich habe eben gesagt, da ist es nicht so mit der Schulbildung. Das soll aber überhaupt nicht abwertend klingen.
Nein, nein.
Sondern das sind dann schon mal zwei Probleme, die du auf einmal hast. Ja. Ne?
So, die Menschen haben den Zugang nicht, ne, zu
genau.
diesen Informationen.
Und das ist jetzt mehrfach, ich glaube, das war auch schon in den Medien, also in den Nachrichten, dass da die Informationspolitik gar nicht so ist, wie das bei uns ist. Und vor allen Dingen ist es ja nun mal so, wir hier in der westlichen Welt, wir kriegen an einem Tag so viel Information, wenn man möchte. Das haben früher welche in 50 Jahren nicht bekommen. So, und so leben die Leute ja zum Teil. Und wenn du jetzt hingehst und dann kommst du hin und spielst dich ein bisschen auf, zack, zack, der Verstorbene.
Die.
Absolut. Und dann, wenn wir doch mal ehrlich sind, dann würde uns doch auch total überfordern.
Ja, klar.
Stell dir mal vor, meiner Mutter wird was passieren. Ich hätte jetzt nicht das Wissen, was ich überhaupt habe. Ja, dann würde ich da auch nicht zulassen, dass ein Fremder dann rumpackt und mir dann noch nicht mal meine Verstorbene geben möchte. Ne? Das ist die Gefahr, die da gerade so herrscht. Und da tut mir natürlich auch ausgesprochen leid für die Familie. Aber du kannst das nicht anders handhaben. Da musst du rigoros durchsetzen. Ansonsten hast du das Problem, dann mal weltweit Ärger haben. Ne?
Was ist denn die Folge, wenn man so einen, ich sag mal, verseuchten Körper einfach so der Erde übergibt?
Das ist noch nicht mal, dass der so übergeben wird. Du musst uns überlegen, du hast ja auch einen gewissen Prozentsatz an Muslime und andere Glaubensrichtungen. Die waschen nämlich die Körper.
Ach so, ja klar.
Da also hast du eine Kreislauf.
Direkt selbst dran. Ja, klar.
Du hast doch eben noch selber gesagt, heute ist Tag der Biotonne. Biotonne ist eine Kreislaufwirtschaft, so schimpft sich das Ganze. Und wenn du das jetzt aber mal umpackst bei Verstorbenen und Seuchen und Pandemien, dann kann ich ja mal sagen, was dann kommt. Ne?
Das ist der gleiche Kreislauf. Ja.
Oh, und der wird richtig böse, ne? Weil der erwischt ja alles. Und rasend schnell. Ne? Ich sage, wenn ich da runter müsste, dann hätte ich einen Überdruck anzuwandern. Da brauchen wir ja nicht drüber zu reden.
Kein Risiko eingehen.
Nee. Und du musst aber, dann musst du uns gucken, wie befremdlich wirkst du in so einem Anzug auf
natürlich.
Die Menschen. Ne? Du machst dir ja eigentlich schon mit deinem Auftreten, machst du denen ja schon Angst. So, und das ist natürlich dieser schmale Grat, den du gehen musst. Irgendwie die Bevölkerung mitnehmen und sagen, pass auf, am Ende wird alles gut. Obwohl es gar nicht gut ist, da braucht man gar nicht drüber zu reden. Und auf der anderen Seite musst du aber so hochprofessionell arbeiten, dass von dem Verstorbenen, der ja nicht böse ist, der Verstorbene kann nichts dafür, ne? Nie wieder eine Gefahr ausgehen kann. Ne? Also das ist schon ein ganz, ganz, ganz schmaler Grad. Und die Leute, die da unten arbeiten, das hat ja schon einige Ärzte erwischt, die haben sich schon angesteckt. Ne? Da muss ich schon sagen, höchsten Hut ab vor die Leute, die da jetzt gerade sind und wirklich für unsere Gesundheit kämpfen. Ne? Da muss man mal einfach so sehen. Ne?
Ja, ich meine, dieses Bild von diesen Menschen in diesen Anzügen, wie du sie beschreibst, diese Bilder haben wir ja erst vor kurzem noch gesehen, als da diese Kreuzfahrtpassagiere da alle von diesem ominösen Dampfer, der da das Hunter-Virus mit sich durch die Gegend geschleppt hat, einmal quer über die halbe Erdkugel, muss man ja auch dazu sagen. Da hatten wir solche Bilder ja auch schon. Da sind ja, wo es einfach darum ging, dass Menschen da, ja, unfassbar. Und dann denkst du dir, das ist so wie du sagst, es geht so unfassbar schnell. Also es geht einfach.
Und du verlierst die Kontrolle. Das ist das Blöde. Dieser schmale Grat, was ich gesagt habe, einmal die Bevölkerung mitnehmen. Und auf der anderen Seite so hochprofessionell arbeiten. Weil du darfst ja selber nicht die Nerven verlieren. Weil das ist immer einfach so. Ne? Da kommt die Regel Nummer 1, Ruhe bewahren. Das ist immer einfach so. Also das ist kein leichtes Spiel. Da kann ich mal so flüstern. Also sollte es so sein und ich liege da runter. Da muss man mal vorsichtig sein. Ne? Jetzt ist es aber so, wenn von einem selber was Gutes ausgeht, ist halt eine Regel schon Ruhe, da muss man auch schon mal sagen. Ne? Und ich glaube schon, ne? Dass ich da ein bisschen Druck aus dem Kessel nehmen werde. Aber noch ist es ja nicht so weit. Ne? Noch sitze ich ja hier in der Küche, schaue mir die Jessie an.
Ja? Im Partykeller.
Im Partykeller.
Schön klimatisiert.
Habe ich übrigens eben zwei Bilder von gemacht, die schicke ich dir gleich. Kannst ja mal.
Werden wir euch zugutekommen lassen, natürlich auf unserem Instagram-Account. Volker, ich danke dir sehr für unsere schöne, kunterbunte Folge. Von allem was dabei, wir haben sehr gelacht und wir sind auch nochmal in die Tiefe gegangen. So soll das sein. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns folgt, fleißig kommentiert und weiterhin uns Fragen stellt rund um unseren Podcast. Kein bisschen totenstill, das Ganze findet ihr auf Instagram. Ihr wisst es längst, kein bisschen totenstill, so heißt unsere Seite nämlich dort auch. Und wie gesagt, wir freuen uns über jede Nachricht, die uns darüber erreicht. Volker, ich wünsche dir einen richtig schönen Abend. Ich schätze, du springst jetzt eher unter die Dusche als in den Pool.
Das weiß ich nicht. Das ist ein Held. Aber weißt du, wenn mir gerade durch den Kopf geht, wo du halt jetzt gerade sagst mit dem Podcast, kein bisschen totenstill, weißt du, was wir jetzt mal machen? So wie deine Kollegen immer vom Fernsehen. Ich besorge jetzt mal Tassen und dann werden wir die mal verlosen. Ne?
Ja, was haltet ihr denn davon? Und dann machen wir das genau, wir knüpfen das so ein bisschen an Fragen, würde ich sagen. Also ja, wenn... Das tut uns jetzt ein bisschen leid für alle, die schon so fleißig Fragen eingesendet haben und bisher noch keine Tassen bekommen haben, aber ab dem nächsten Mal ist es so. Lasst das mal ein Anreiz für euch sein. Also haut mal eure wichtigsten Fragen raus, die euch so umtreiben, die wir hier ganz dringend im Podcast nochmal besprechen sollen, und dann gibt's dafür eine kein bisschen Totenstill-Tasse. Super exklusiv. Wird es nicht im Fanshop zu kaufen geben, sagen wir
ja,
jetzt schon.
Ja, genau. Aber kein Merchandising.
Ihr Lieben, macht es euch schön. Wir freuen uns auf die nächste Folge, die im nächsten Monat im Juni wieder rauskommen wird. Und bis dahin wünschen wir euch eine richtig gute Zeit. Bis dann.
Bleibt gesund und habt vor allen Dingen Spaß an allem. Bis dann. Tschö.